der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Christine Maul. Seit dem 1. Januar 2025 neue Vorsitzende der VDI-VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik oder kurz GMA. Liebe Christine, herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Ja, hallo Kurt, hallo Thomas. Dankeschön für die Einladung heute. Ja, ich bin Chemieingenieurin. Ich bin in Darmstadt in Hessen geboren. Bin verheiratet, habe zwei Söhne, die jetzt mehr oder weniger erwachsen sind. Mein großes Hobby ist Sport. Ich spiele gerne Tennis. Und ich war sehr international unterwegs. Ich habe in Frankreich Praktikum gemacht, habe studiert in Karlsruhe, in Wisconsin, in Australien, habe in Leverkusen gewohnt, war für meinen Arbeitgeber in USA, in Texas 3 Jahre und wohne heute in Much in Nordrhein-Westfalen. Ja, was gibt's sonst noch zu mir zu sagen? Ich bin immer viel gereist und hatte viele Umzüge für Studium, für Forschung, für Arbeit hinter mich zu bringen. Heutzutage ist es dann ruhiger geworden. Mein Chemieingenieur-Vordiplom habe ich in Karlsruhe beim heutigen KIT, damals Universität Karlsruhe, bekommen. Ich habe einen Master of Science und einen PhD in Chemical Engineering von der University of Wisconsin in Madison in USA bekommen und habe dann meinen Berufsstart bei der Bayer AG in Leverkusen 1994 gehabt. Heute arbeite ich noch am Standort bei der Covestro Deutschland AG. Ja, und meine Stationen bei Bayer und dann später bei Covestro waren zentrale Forschung, zentrale Technik, globale Prozessleittechnik, Process Technology. Und heute bin ich Teamleiterin Advanced Process Control mit globaler Verantwortung für Regelungstechnik in der Produktion. Das ist so die Industrieseite. Ich war auch in den technischen Gremien immer aktiv. Ich war in vielen NAMUR-Arbeitsgruppen, immer wechselnd, bis zum Jahr 2011. Ich bin seit 2016 im Programmausschuss des Automation-Kongresses. Und bin in der GMA im Beirat und Vorstand seit 2019. Ja, und meine GMA-Aktivitäten waren einmal eine Publikation zu den autonomen Systemen im Jahr 2019, eine spannende Pressekonferenz zu Nachhaltigkeit im Jahr 2022 und auf dem Deutschen Ingenieurtag 2023 haben wir von der GMA das Thema Wasserstoff präsentiert. Mit verschiedenen Aspekten, insbesondere auch mit der Messtechnik.
Christine, wir kennen uns ja aus der NAMUR seit gefühlten 25 Jahren und ich glaube, dann sind es auch wirklich 25. Aber dass du Chemieingenieurin bist, das wusste ich nicht. Was hat dich denn als Chemieingenieurin zur Automation gezogen?
Ja, also eigentlich, ich will jetzt mal im Studium anfangen. Wenn du siehst, wo ich heute bin, meine schlechteste Note im Studium war die organische Chemie und meine zweitschlechteste Note im Studium war die Regelungstechnik. Und heute leite ich ein regelungstechnisches Team bei Covestro Deutschland AG, die natürlich organische Chemie machen. Also ich finde das immer sehr lustig und erzähle das gerne meinem Team, wenn wir uns Bewerber anschauen und über die Noten diskutieren. Aber jetzt mal Spaß beiseite. In die Nähe der Automation bin ich mit Betriebsführungssystemen gekommen. Ich habe damals eine Abteilung übernommen, die hieß Advanced Manufacturing Solutions. Und da ging es neben der Regelungstechnik auch um MES, Betriebsführungssysteme, Manufacturing Execution Systems. die wir in unseren Batch-Anlagen brauchen, um die Produktion zu steuern. Und diese Betriebsführungssysteme haben Schnittstellen zu allen Automatisierungssystemen der Welt, zu SCADA, zu allen Leitsystemen, die es gibt, zu den Batch-Systemen. Es war alles sehr vielfältig und gab mir einen guten Einblick, nicht nur in die Automation, die das MES selbst hat, sondern auch in die umliegenden Systeme. Tiefer in die Automation bin ich dann eingestiegen, als ich für meinen Arbeitgeber die globale PLT-Organisation in Baytown aufgebaut habe. Man hat damals jemanden gesucht, der in die globale PLT wechselt und sich zutraut, an einem großen Produktionsstandort dort zentral PLT-Kompetenz anzubieten. Und ja, das habe ich gemacht und damit war ich natürlich tief in der Automation drin. Wir waren zu Beginn eine ganz kleine Gruppe. Alles ging über meinen Schreibtisch. Wenn man nur zu dritt ist, schaut man natürlich, wer macht was. Und ich habe viele drei Buchstabenabkürzungen aus der Prozessleittechnik kennengelernt damals. Ja. Und die lustigste Abkürzung war UPS. Ein Kollege kam zu mir und sagte, we definitely need UPS. Und ich dachte, warum geht er nicht zur Post?
Perfekt, so kann es laufen mit den Abkürzungen. Meistens brauchen wir irgendwie noch ein Dictionary dazu, damit man sie dann auf die Reihe kriegt, kontextbezogen.
Wir arbeiten dran, insbesondere für neue Kollegen, für Absolventen, dass wir Buchstabenabkürzungen als Listen verteilen, weil wir doch sehr viel in Abkürzungen reden, wir Leute der Technik. Wahrscheinlich andere auch, aber bei der Technik fällt es mir immer auf.
Ja, aber gerade Automatisierer trifft das ja besonders häufig, weil sie mit allen möglichen Applikationen, Technologien, Prozessen in Berührung kommen. Und damit müssen wir uns ja auch immer in unterschiedliche Disziplinen einarbeiten, um überhaupt die Sprache dort zu verstehen. Christine, lass mich nochmal so ein kleines bisschen zurückkommen. Du bist seit vielen Jahren in der GMA aktiv. Du hast die Aktivitäten ja auch schon aufgezählt in der Breite, in der Tiefe. Jetzt hast du zum Jahreswechsel den Vorsitz der GMA übernommen. Was erwartest du an vor dir liegenden Aufgaben?
Also, was ich eben aufgelistet hatte, sind die Themen, die so in der Vergangenheit liegen, die ich aber in der GMA dann schon durchgearbeitet hatte. Konkrete, derzeit schon laufende Themen haben wir die Publikation Automation 2035, die wir derzeit überarbeiten, um sie dann in den, ja, in den nächsten Monaten zu publizieren. Und ein Thema, das wir letztes Jahr schon angefangen haben, war eine Studie zum Einfluss der künstlichen Intelligenz, der Large Language Modelle der künstlichen Intelligenz auf die Arbeit der Ingenieure. Wir nennen das unser ChatGPT-Projekt. Es ist hauptsächlich ein Projekt, das über Umfragen läuft, das über bereits getane Studien und deren Ergebnisse läuft. Und wir wollen damit zeigen, wie sich die Ingenieure in ihrer Arbeit an die neue Umgebung anpassen sollen, müssen, dürfen, können, um effizienter zu werden, um damit arbeiten zu können. Und ich denke, es wird jeden treffen. Ich sehe es eher positiv. Manche sind etwas besorgt und sehen das eher negativ. Und ich sehe beim VDI da eine große Rolle, es den Kollegen deutschlandweit, weltweit näher zu bringen, wie man mit dem neuen Tool arbeitet. Und im VDI sehe ich die GMA da in der treibenden Rolle.
Christine, du hast zwei Themen jetzt schon genannt, die Schrift Automation 35 und die Large Language Models. Was planst du sonst an Schwerpunkten oder was siehst du an Schwerpunkten auf dich zukommen während deiner Amtszeit?
Einmal die Internationalisierung der Mitglieder. Also wenn ich mir anschaue, mit wem ich in der Industrie zusammenarbeite oder wen wir treffen, wenn wir Doktoranden oder Studentengruppen einladen, ist das eine ganz andere Zusammensetzung, als wenn wir eine GMA-Sitzung haben. Unsere Kollegen, unsere Studenten, die späteren Absolventen sind viel internationaler, als wir es bei der GMA sind. Und ich möchte erreichen, dass die GMA so ein bisschen ein Spiegelbild der Leute ist, für die wir die Berichte schreiben, die Standards setzen, die Diskussionen anstreben. Und deswegen möchte ich die GMA mehr internationalisieren. Ich möchte überhaupt mehr Aufmerksamkeit für die GMA erreichen, weil ein Grund, dass wir nicht so international sind, ist ja vielleicht auch, dass wir nicht so spannend sind für jüngere Kollegen, für Absolventen, für Studenten. Denn sonst hätten wir automatisch schon auch Leute mit internationalem Hintergrund dabei. Das sind so die Ideen, die ich habe, die nicht so technisch sind, auf die ich aber gerne hinweisen wollte. Für die technischen Ideen habe ich den GMA-Beirat gebeten, mir ein paar Ideen mitzugeben oder auch aktiver zu werden. Diese ChatGPT-Idee, die kam auch nicht von mir. Ich habe mich da nur beteiligt und bin jetzt diejenige, die eigentlich die Gelder des Projektes organisiert. Aber die spannenden fachlichen Diskussionen, die kamen aus dem Beirat. Und ich glaube, wir müssen den Beirat viel mehr nach Ideen fragen, die wir dann ganz präsent irgendwo zeigen.
Christine, lass mich da noch so ein kleines bisschen nachhaken, bitte. Du hast ja jetzt schon mal die Schwerpunkte genannt. Wo siehst du denn in diesen Schwerpunkten, vielleicht auch über diese Schwerpunkte hinaus, besondere Chancen zur Gestaltung und auf der anderen Seite im Gegenzug auch besondere Herausforderungen, vor denen die GMA steht?
Also die Chancen der Gestaltung. Die Chancen, die GMA ein bisschen mehr ins Zentrum zu rücken, die habe ich vielleicht auch persönlich. Was mich sehr gewundert hat, ganz ehrlich, war, dass mir ganz viele Leute gratuliert haben und dass das viele interessiert hat, dass ich jetzt den Vorsitz des GMA-Vorstandes bekleide. Weil ich habe ja vorher auch 6 Jahre damit gearbeitet und da hatte ich den Eindruck, ja, das ist alles low-key und wenn ich irgendwo hinkomme, erzähle ich erstmal, was GMA eigentlich ist und dann gucken mich alle an und sagen, echt jetzt? Und das ist es dann. Und jetzt bin ich ja zur Vorstandsvorsitzenden gewählt worden und dann war das für meine Verhältnisse eine Welle auf LinkedIn von Leuten, die mir gratuliert haben und die gesagt haben, oh super und schön und was machst du jetzt und welche Themen, Schwerpunkte setzt du? Und ich war doch sehr überrascht, weil damit hatte ich nicht gerechnet. Also vielleicht gibt es jetzt die Möglichkeit, da jetzt auch ein bisschen zu pushen und ich habe mir fest vorgenommen, mindestens einmal die Woche auf LinkedIn ein paar Themen zu platzieren oder mal zu schauen, wer Themen platziert hat und wie man vielleicht auch VDI und GMA ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken kann. Also da sehe ich Chancen. Herausforderungen sehe ich bei meiner Idee mit den internationalen Studenten, weil ich denke, dazu müssen wir auch einiges auf Englisch publizieren. Wir müssen internationaler werden in vielen Dingen, die wir posten. Und das ist vielleicht ein Umdenken in einigen Ecken.
Ich bin ja in meiner Rolle als ATP-Chefredakteur auch bei den Beiratssitzungen nach Möglichkeit dabei. Das Gremium habe ich immer als ein sehr nüchternes Berichtsgremium empfunden. Also das zu einer Ideenquelle zu entwickeln, wird sicher nicht mit 2x im Jahr 3 Stunden gehen und erfordert wahrscheinlich auch ein bisschen kreative Zeit miteinander. Aber viel Spaß und bin ich in dem Fall sogar gerne dabei.
Ja, ich werde gucken, dass du auch kommst, Thomas, wenn wir uns treffen. Nee, ich habe auch in der Vergangenheit, ich habe die Ideen ja gar nicht so selber gehabt, die ich vorhin aufgelistet habe. Ne? Die Idee kam dann in den Diskussionen und dann hat es einer aufgegriffen und dann haben wir überlegt, machen wir da was draus? Ja, vielleicht muss man da einfach mehr erzählen und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben. Ja. Kann schon sein.
Christine, du hast den Automationskongress schon genannt, wo du seit Jahren im Programmkomitee bist. Das ist ja sozusagen ein Netzwerktreffen der Community. Wie wird sich der Kongress in diesem Jahr weiterentwickeln?
Das Motto des Kongresses lautet ja Human-Centric Automation. Das heißt, es wird neben verschiedensten Technologien auch wieder um den Menschen gehen. Ich habe spontan dazu gedacht, thematisch erlaubt das natürlich neben den vielen technischen Beiträgen auch eine Diskussion zur Akzeptanz der Automation oder den Anwendungen der Automation bei zum Beispiel den Anlagenfahrern. Ich bin gespannt, ob der ein oder andere darauf eingeht, wenn er denn ein neues Tool zeigt, dass er nicht nur zeigt, wie toll das Tool ist, sondern auch sich überlegt, wie bringe ich das Tool den Leuten nahe. Das ist in vielen Firmen doch immer wieder der Pferdefuß, wo man sagt, ja, das muss von alleine gehen, dafür haben wir jetzt wirklich kein Geld mehr. Und das ist eigentlich häufig das, wo es dann hinterher hakt, wenn ein schönes neues Tool entwickelt wurde und dann doch nicht so zum Einsatz kommt, wie man sich das wünschen würde. Die Automation ist übrigens ein Beispiel, wie sich eine Internationalisierung mehr so schleichend durchsetzen kann. Weil als ich am Anfang bei der Automation war, war alles deutsch. Die internationalen Kollegen, die sich interessiert haben, die habe ich immer vorgewarnt und gesagt, ihr müsst drauf eingestellt sein, alles ist auf Deutsch. Der eine kam dann, der andere sagte, so gut ist mein Deutsch noch nicht. Inzwischen sind viele der Vorträge auf Englisch und viele Diskussionen auf Englisch, ohne dass man da jetzt irgendwie eine Vorgabe, also ich habe keine Vorgabe mitbekommen, gemacht hätte. Und es geht doch. Deswegen glaube ich, es wird sich vielleicht auch so ein bisschen eine Welle lostreten, dass wir automatisch internationaler werden, weil wir ja auch interessant bleiben wollen.
Wenn wir auf deine lange industrielle Karriere schauen, dann hast du internationale Berufserfahrungen ja schon vom Studium angesammelt. Also genau das, was du eben auch beim Kongress Automation wieder direkt mit angesprochen hast. Wenn wir auf deine persönliche Entwicklung schauen, welchen Beitrag an dieser beruflichen Entwicklung hat die Automation geleistet?
In den Anfängen hatte ich wenig mit Automation zu tun. Ich hatte meinen Einstieg in Computational Fluid Dynamics, also in der Modellierung, Abströmungssimulationen damals in der zentralen Forschung und dann zentralen Technik mit aufgebaut. Und bin mehr so in organisatorische Themen gegangen, Forschungsprojektleitung, mit Kollegen Patente schreiben. An die Automation wurde ich herangeführt, als ich 2002 bei Norbert Kuschnerus eine Abteilungsleiterstelle bekam. Norbert Kuschnerus war ja damals in der NAMUR sehr aktiv und ja dann auch NAMUR-Vorsitzender lange Jahre. Und dadurch lernte ich NAMUR und ZVEI in allen Facetten kennen. Er hat seine Abteilungsleiter auch immer so ein bisschen als diejenigen gesehen, die in den unterschiedlichen NAMUR-Arbeitskreisen mal reinspringen könnten, wenn Not am Mann ist und mehr Power gebraucht wird. Deswegen war ich in verschiedenen Arbeitskreisen und konnte bei vielen Themen mitschwätzen, wie Kurt so sagen würde. Und das hat dann dazu geführt, also diese Arbeitskreise, das war ja neben der eigentlichen Arbeit. Aber dadurch, dass ich das so kennenlernte, habe ich mir dann auch zugetraut, als Chemieingenieurin zur globalen PLT zu wechseln, damals noch bei Bayer, heute bei Covestro, und das globale PLT-Standbein in USA aufzubauen, obwohl ich eben keine PLTistin war. In der globalen PLT-Community wurde ich damals auch sehr herzlich aufgenommen, als ich diese Aufgabe übernommen habe. Niemand wurde müde, mir neue 3-Buchstaben-Abkürzungen zu erklären. Und alle weiteren Stationen, die ich im beruflichen Umfeld hatte, haben mir immer gesagt, ja, außerdem zu deinem Tagesgeschäft, was du auch noch machen musst, ist den Kontakt zur PLT-Community zu halten und aufzufrischen und sicherzustellen, dass der Informationsfluss zwischen der PLT-Community und uns läuft, damit wir genug voneinander wissen. Also die Automation hat mir durchaus geholfen, weil als ich dann mal drin war, war ich auch so als der Brückenkopf, der die Process und die Process Control Technology Communities zusammengeführt wird, gesehen.
Diese Brückenkopffunktion ist ja fantastisch, dass man Leute hat, die den Automatisierern sagen können, was man braucht, und die andererseits aber auch den Chemiekollegen sagen können, und jetzt habt ihr die Tools und jetzt könnt ihr damit die und die Erfolge erzielen.
Ja, und eigentlich gehört noch viel mehr dazu, weil du, wenn die Prozesskollegen den Automatisierern erzählen, was sie brauchen, kommen da häufig Themen auf, wo die Automatisierer überhaupt nicht wissen, was wollen die eigentlich. Und da musst du dann im Detail dann erklären, okay, ja, der hat jetzt das gesagt, der meint das, und damit könntest du das so umsetzen. Wenn du das so umsetzt, ist es aber für die Kollegen von der Prozessseite erst dann hilfreich, wenn wir das nochmal separat monitoren und nochmal anders erläutern. Also es gibt schon viele Missverständnisse, man muss viel kommunizieren.
Was mich kurz daran erinnert, hatten wir den Begriff PLT eigentlich eingeführt, weil wir drei verwenden den ja alle fließend und bei den drei Buchstabenabkürzungen für die, die nicht vom Fach sind. Christine, willst du das gerade noch auflösen, bitte?
Prozessleittechnik. Die Automatisierungstechnik in den Produktionsbetrieben recht weit unten. Wenn man immer noch in der traditionellen Pyramide denkt, sind das unten die Steuerung, die die Feldgeräte miteinander verbinden und dann auch über Programmierung mit der höheren Regelungstechnik verbinden, mit der Basis in der höheren Regelungstechnik, für die wir dann zuständig sind. Weiter oben gibt es dann die Produktionsinformationsmanagementsysteme, manchmal auch die Betriebsführungssysteme. Noch weiter oben kommt dann irgendwann das betriebswirtschaftliche Führungssystem, heute bei den meisten Firmen SAP. Und inzwischen arbeiten wir viel mit Datenanalyse. Und die Datenanalyse möchte eigentlich ganz gerne nicht von oben nach unten und von unten nach oben durch die Pyramide, sondern quer in die verschiedenen Ebenen der Pyramide einsteigen und dort die Daten austauschen. Es wird eine spannende Welt. Wir sind noch in der Umsetzung, wir sind noch nicht so weit.
Jetzt sind wir schon so nah an der betrieblichen Praxis. Christine, du kommst ja nicht nur aus der Gremienarbeit, sondern aus einem solide produzierenden Unternehmen, wo die Prozessleittechnik ja sozusagen ein Arbeitsmittel ist, um Prozesse zu verbessern, Prozessführung zu verbessern. Kannst du da Beispiele nennen, wo du sagst, das wäre ohne Automation nicht so gelungen, da haben wir wirklich handfeste Nutzen gehoben?
Also ganz im Ernst, ohne Automation kannst du ja gar keine Regelung machen, ne? Die Regelung heißt ja, dass du schon ein verteiltes Leitsystem hast, wo du den Aufnehmer nimmst, wo du sagst, okay, automatisiert stelle ich jetzt das Ventil so hoch ein, weil ich schon sehe, dass demnächst ganz viel von dieser Chemikalie kommt und die ganz schnell irgendwo hin transportiert werden muss. Also ohne Automatisierung brauchst du keine Regelung. Interessant ist dann, wenn ich da jetzt nochmal im Detail reingehen darf, wir haben durchaus noch Handventile, wir haben auch durchaus noch viele Handeingriffe, mehr in den Batch-Produktionsanlagen als in den Conti-Anlagen. Die Conti-Anlagen sind aufgrund der Kontinuität der Produktion besser automatisiert, dort hast du auch mehr Basis- und höhere Regelungstechnik. Und auch schon, wenn es möglich ist, Soft-Sensoring oder neuronale Netze. Du gehst also schon Richtung KI in den Conti-Prozessen. In den Batch-Prozessen ist das nur bedingt so. Wenn die Kollegen von den Batch-Prozessen jetzt hören, oh, überall gibt's KI und das ist eine neue Methode, dann hörst du dann auch manchmal so Sprüche wie, oh, jetzt haben wir es aber lange genug mit Automatisierung probiert, das lassen wir jetzt mal, wir nehmen jetzt KI. Und dann muss ich mir dann schon ein bisschen die Haare raufen, ne? Und denke, wir müssen jetzt mal ein bisschen erklären, was ist was und wo wollen wir hin. Und ohne Automation kriegst du ja auch sogenannte höhere Methoden nicht in die Betriebe, in die Produktion rein.
Ja, Christine, bisher haben wir im Wesentlichen Fragen gestellt. Jetzt mal ganz offen, gibt es noch Punkte, wo du sagst, warum habt ihr denn danach nicht gefragt? Der Punkt wäre mir wichtig, würde ich gerne noch ein Thema ansprechen.
Ja, der Nachwuchs in der Technik, das ist für mich ein Thema, dass in der Gesellschaft für Messtechnik und Automatisierung haben wir das gut im Fokus gehabt in den letzten Jahren, sicherlich auch, weil mein Vorgänger, der Michael Weyrich, als Professor ja auch sieht, wie die Studentenzahlen nach unten gehen. Wir in der Industrie, wir sehen das ja dann praktisch zeitverzögert, dass wir weniger Bewerber bekommen oder Bewerber nur von anderen Orten der Welt, von anderen Universitäten, wo wir uns dann ein bisschen drauf einstellen müssen, was können wir erwarten, was können wir nicht erwarten. Wir haben in der Vergangenheit auch schon Wettbewerbe ausgeboten und Informationsveranstaltungen gemacht, um mehr junge Leute an die Technik ranzuführen, um mehr für Nachwuchs zu sorgen. Und das ist sicherlich ein Thema, das wird uns weiter begleiten. Da haben wir auch nicht die absolute Idee, aber da müssen wir ran.
Christine, siehst du da besondere Schwierigkeiten, besondere Punkte, auf die wir in der Kommunikation achten können, vielleicht auch achten müssen, um das attraktiv darzustellen, was wir tun?
Ich denke, uns ist häufig gar nicht klar, wie kompliziert wir was erzählen. Wir denken, wir haben was ganz toll erläutert und jemand, der nicht vom Fach ist, hat keine Ahnung, von was wir reden. Also eigentlich müssten wir, wenn wir was publizieren, in den allgemeinen Nachrichten oder so, müssten wir es erstmal jemandem erklären, der oder die mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat, und fragen, hast du verstanden, was ich meine? Findest du es spannend? Ist es ein Artikel wert? Ich habe da in meinem Umfeld wahrscheinlich mehr Leute, denen ich sowas beschreiben kann. Also ich bin zwar mit einem Ingenieur verheiratet, aber das habe ich schon lange aufgegeben, dem zu versuchen, irgendwas zu erklären. Der weiß es immer besser. Aber ich habe eine Tennismannschaft. Ich bin bei einem Schwimmbadclub, wo wir im Kiosk aushelfen. Also ich habe ganz viele Leute um mich rum, die von sich behaupten würden, sie arbeiten oder sie haben nichts mit Technik zu tun. Was natürlich nicht stimmt. Wir alle haben was mit Technik zu tun. Aber die machen sich darüber keine Gedanken, wenn sie morgens aufstehen und das Bad ist warm, dass das eine Automatisierung der Anlage, der Heizung ist und dass sie was mit Technik zu tun haben, wenn sie ihr Auto anstellen oder so. Das überlegen die ja nicht. Aber deswegen, wir müssen wahrscheinlich auf banalere Beispiele gehen, die natürlich für uns, die wir gut ausgebildet sind, vielleicht auch langweilig sind, aber mit denen wir andere Leute abholen, die da nicht so sind.
Okay, jetzt hast du natürlich eine Steilvorlage geliefert an der Stelle. Dieser Podcast soll ja auch dazu dienen, so haben Thomas und ich uns das vorgenommen, Automation attraktiv zu machen, gerade auch für den Nachwuchs. Wie erklärst du das, was du tust im Sommer am Schwimmbadkiosk? Weil das übernehmen wir hier sofort, ja?
Wisst ihr, dass ich 20 Jahre versucht habe? Ich habe 20 Jahre lang versucht, meiner Mutter zu erklären, was ich arbeite. Und sie hat immer gesagt, ich verstehe es eh nicht. Ja, also ich glaube, da machen wir einen neuen Podcast.
Ich habe zumindest Kinder, die mir immer den Spiegel vorhalten, wenn ich in meinem Weekly etwas beschrieben habe und unerklärte Abkürzungen benutzt habe oder sie es nicht verstanden haben. Aber das dann natürlich auch immer erst nach der Veröffentlichung.
Vielleicht musst du da eine Schleife einbauen, Thomas.
Christine, wenn eine gute Fee käme und sagen würde, liebe Christine, du hast 3 Wünsche frei, egal ob bei Covestro oder bei der GMA oder in welcher Rolle auch immer. 3 Wünsche, die was mit Automatisierung zu tun haben. Was würdest du der Fee mitgeben?
Also ehrlich, für Covestro oder generell für die Chemieindustrie würde ich mir wünschen, dass die CO2-neutrale Produktion und die Kreislaufwirtschaft bereits umgesetzt ist. Weil das ist ja das, worauf sich die Branche fokussiert, und ich denke, es ist der richtige Weg, aber es ist halt ein langer, steiniger Weg, der auch einiges kostet, gerade mit den Energiepreisen, die schwer steuerbar sind. Ich denke, wir müssen den Weg beschreiten, und ich habe halt Sorge, dass uns zwischendurch die Puste ausgeht, deswegen würde ich mir wünschen, dass das bereits umgesetzt ist. Ja, ich würde mir für die Gesellschaft für Messtechnik und Automatisierung und auch für VDI und VDE wünschen, dass sie die modernen Methoden der Technik in die Gesellschaft tragen. Also zum Beispiel allen erklären, was ist ein ChatGPT, und ja, generell, dass die Technik eine höhere Wertschätzung bekommt, dass den Leuten mehr klar ist, dass sie alle Teil der Technik sind und Technik Teil von ihnen, und dass sie nicht immer erzählen, ja, früher war alles besser, weil wir alles noch mit der Hand gemacht haben. Weil in die Zeit will doch keiner mehr zurück, wenn er mal ehrlich ist oder sie.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Christine, welche 3 Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben? An was sollen sie sich erinnern, wenn sie diesen Podcast für sich persönlich mitnehmen?
Einmal, Messtechnik und Automatisierung sind Teil unseres Lebens, auch wenn wir nicht in einem technischen Beruf arbeiten. Unsere Themen sind spannend, auch wenn ich das vielleicht noch an mir arbeiten muss, das rüberzubringen. Aber unsere Themen sind spannend und es lohnt sich, in unseren Arbeitsfeldern zu studieren und zu arbeiten und sich in der GMA einzubringen. Und künstliche Intelligenz ist etwas, das uns alle betrifft und mit dem wir alle arbeiten sollten, ohne dass wir denken, es ist was Schlimmes.
Vielen Dank, Christine.
Und so fröhlich, wie du das sagst, nimmt es dir auch jeder ab, dass es Spaß macht und Sinn macht. Danke dir.
Ja, gern geschehen. Vielen Dank für die Möglichkeit, was zu erzählen.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.